Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Seit 2021 hat der Verfassungsschutz die AfD auf der Agenda und die AfD klagt dagegen. Heute zum Beispiel wird vor dem Oberverwaltungsgericht Münster verhandelt. Die AfD wehrt sich unter anderem gegen ihre Gesamteinstufung als Verdachtsfall. Johannes Hilje hat sich damit beschäftigt, unter anderem in zwei Büchern. Und Johannes Hilje ist Politik- und Kommunikationsberater. Vor 10 Jahren hat er den Wahlkampf der Europäischen Grünen gemanagt. Guten Morgen, Herr Hilje.
Guten Morgen, Frau Welti.
Warum kann die AfD Ihrer Einschätzung nach so viele Wähler und Wählerinnen überzeugen?
Ja, ich glaube, man muss da auch tatsächlich auf die Einstellung der Wähler gucken. Sie vertreten hauptsächlich in der Mehrheit rechte und populistische Einstellungen, die aber eben nicht unbedingt demokratiefeindlich sind. Also sehr verbreitet ist eine Eliten- und Migrationskritik, die auch mit eigenen Abwertungserfahrungen zu tun haben. Und die AfD adressiert dann so etwas wie ein kulturelles Entwertungsempfinden, das von außen und auch von innen kommt. Also während die Migration angeblich die kulturelle Identität bedroht, so gefährdet dann die klimaneutrale Transformation die lebensweltliche Identität, also beim Essen, Wohnen, Heizen oder der Mobilität. Und in der Summe, würde ich sagen, schwingt sich die AfD dann zu einem kulturellen Retter in Krisenzeiten auf und macht ihrer Anhängerschaft so etwas wie ein Entlastungs- und Aufwertungsangebot.
Was genau hängt jetzt von diesem Prozess in Münster ab? Was sind die Mittel, die am Ende dem Verfassungsschutz zur Verfügung stehen könnten?
Also wenn, das ist jetzt ein Berufungsverfahren, in erster Instanz hat der Verfassungsschutz ja schon Recht bekommen bei seiner Einstufung der AfD als Verdachtsfall der Gesamtpartei. Und mit dieser Einstufung als Verdachtsfall ist der Einsatz von nachrichtendienstlichen Mitteln verbunden. Also dann können zum Beispiel Telefongespräche abgehört werden. Und jetzt ist die AfD in Berufung gegangen. Das ist ihr rechtsstaatliches Recht natürlich. Und in Münster wird jetzt darüber entschieden, ob der Verfassungsschutz richtig liegt, also bestätigt wird, was in erster Instanz schon geurteilt wurde, oder ob doch der AfD Recht gegeben wird.
Kann es sein, dass solche Prozesse der AfD mehr nützen denn schaden, weil immer wieder vor allem die Opferrolle gestärkt wird?
Na, ich glaube, der Verfassungsschutz muss schon seinen Job machen. Also er darf seine Arbeit auch nicht davon abhängig machen, wie die AfD dann darauf reagiert. Also dann würden ja Behörden, demokratische Institutionen sich ein Stück weit selber ihrer rechtsstaatlichen und legitimen Instrumente berauben, wenn sie sich im Grunde einschränken, weil die AfD mit einer bestimmten Reaktion kommen könnte. Der Verfassungsschutz soll ja so etwas wie ein Feuermelder der Demokratie sein. Und deshalb finde ich es auch erstmal richtig, dass er Alarm schlägt und die Öffentlichkeit informiert, wenn er rechtsextreme Umtriebe beobachtet. Und politisch umgehen müssen dann damit aber die Parteien und rechtlich natürlich die Gerichte. Und das sehen wir jetzt in diesem Fall.
Woran machen Sie fest, dass diese Partei eine Gefahr für das demokratische System in Deutschland darstellt?
Ja, es sind häufig drei Elemente, die auch vom Verfassungsschutz sowohl auf Landes- und auch Bundesebene genannt werden. Das ist einmal der ethnisch-kulturelle Volksbegriff, der das Deutschsein vom Blut abhängig macht und nicht vom deutschen Pass. Diese Haltung, die kommt auch oftmals so in der offenen Diskriminierung, insbesondere von Muslimen, zum Ausdruck. Und das ist eigentlich so etwas wie eine Ideologie der Ungleichwertigkeit, die gegen unser Verfassungsprinzip der Menschenwürde verstößt. Dann sehen wir bei der AfD oft die Bewerbung und die Vertretung rechtsextremer Verschwörungserzählungen, wie die vom großen Austausch, von der Umvolkung. Und wir erleben auch oft die Relativierung von NS-Verbrechen. Wir erleben die Reproduktion von NS-Sprache und NS-Losung. Das sind so die zentralen Elemente, würde ich sagen.
In einem Ihrer Bücher sprechen Sie von der AfD als der ersten digitalen Massenkommunikationspartei. Was genau meinen Sie damit?
Ja, etwas weniger akademisch ausgedrückt könnte man sagen, die AfD ist eine digitale Propagandapartei. Sie kommuniziert so etwas wie die drei Fs, also Feindbilder, Fakes und Falschinformationen. Das ist das, was sich durch die Botschaften der AfD durchzieht. Und sie hat auch ein Verständnis von ihrer eigenen Öffentlichkeitsarbeit, das sich dezidiert unterscheidet von dem Verständnis demokratischer Parteien. Denn sie sagt immer wieder, sie will eigentlich den Journalismus ersetzen. Alice Weidel sagte mal, die Menschen sollen irgendwann AfD und nicht mehr ARD schauen. Also hier soll die Öffentlichkeitsarbeit der AfD nicht einfach wie üblich in der demokratischen Öffentlichkeit journalistische Inhalte ergänzen und daneben stehen, sondern es soll unabhängiger Journalismus in letzter Konsequenz ersetzt werden.
Besonders aktiv sind ja AfD-Politiker und Politikerinnen auf der chinesischen Plattform TikTok. Was müssen andere Parteien davon lernen?
Ja, ich glaube, sie müssen erstmal lernen, dass sie solche Plattformen nicht der AfD überlassen dürfen. Bei TikTok ist es ja nun mal so, dass 2/3 der 14- bis 19-Jährigen diese App regelmäßig nutzen. Und man kann natürlich diese App kritisieren und es ist natürlich politisch schwierig und unter Datenschutzgründen auch alles andere als einfach, dort so zu kommunizieren, wie man das anderswo machen würde. Aber ich glaube, in der Abwägung, auch wenn TikTok ein Dilemma darstellt für westliche Regierungen, eben wegen der Nähe zur chinesischen Regierung und wegen der Datenschutzprobleme, in der Abwägung kann man diesen Raum nicht der AfD überlassen. Und deshalb müssen da andere Parteien nachziehen. Und sie müssen aber auch eine Zielgruppen- und plattformgerechte Ansprache dann auf dieser Plattform finden. Also sie müssen sich auch ein bisschen auf die Formate, die Ästhetik, die Kommunikationsgewohnheiten junger Leute auf dieser Plattform einlassen. Und das ist wahrscheinlich gerade die größte Herausforderung für die demokratischen Kräfte.
Sagt der Politikberater Johannes Hilje in Deutschlandfunk Kultur. Und ich danke sehr fürs Gespräch.
Ich danke auch. Schönen Tag.